Wie sehr wird die Schockstrategie unter einem neuen Klimaregime bestehen bleiben? Einem Regime, das in noch nie dagewesenem Maß Extremwetterlagen und Naturkatastrophen über die Volkswirtschaften der Welt bringt und in den immer kürzer werdenden Zeiträumen zwischen den Wirbelstürmen, Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren auch droht, die landwirtschaftlichen Erträge zu vernichten und die Produktivität der Arbeiter herabzusetzen. Das ist eine ungeklärte Frage, wie alle, die sich auf die Reaktion des Menschen auf die Erderwärmung jetzt und in der Zukunft beziehen. Doch auch in diesem Zusammenhang kann man davon ausgehen, dass selbst relativ geringfügige Anpassungen im auf Wirtschaft und Finanzkapitalismus ausgerichteten Westen wie Erdbeben daherkommen werden. So sehr hat diese Ausrichtung unser Empfinden dafür geprägt, was vorstellbar ist und was nicht. Eine Möglichkeit ist, dass der Kampf um die schwindenden Gewinne durch die Mächtigen noch erbitterter wird, dass die Herrschaft des Kapitals sich noch weiter verfestigt. Dies ist ein Schluss, den man aus den Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte ziehen könnte. Doch in diesen Jahrzehnten konnten die Kapitalisten immer auf die Werbewirksamkeit ihres Verbündeten, des Wachstumsversprechens zählen. Trotz der Vielzahl und Unterschiedlichkeit unserer Märkte hat dieses Versprechen der Welt seit mindestens 1989 immer als eine Art grundlegende ideologische Infrastruktur gedient. Und es ist kein Zufall, dass der Kohlendioxidausstoß seit dem Ende des Kalten Krieges quasi explodiert ist. Der Klimawandel wird zwei Tendenzen, die dieses Wachstumsversprechen schon jetzt untergraben, weiter verstärken. Zum einen, indem er zu einer weltweiten Konjunkturflaute führt, die in manchen Regionen die Form einer einschneidenden und dauerhaften Rezession annehmen wird. Und zum Zweiten, indem er die Armen deutlich härter bestraft als die Reichen, sowohl global betrachtet als auch innerhalb einzelner Staaten, was zu einer zunehmend krassen Ungleichheit führt, die schon heute immer mehr Menschen nicht länger hinnehmen wollen. In einer ökonomischen Zukunft, die zwischen diesen beiden Kräften aufgerieben wird, wird das Quasi-Monopol auf die gesellschaftliche Macht, das die Reichen der Welt gerade innehaben, wahrscheinlich zumindest mit deutlich mehr Verantwortung einhergehen. Wie könnte eine Reaktion darauf aussehen? Abgesehen von neuen sozialdarwinistischen Ansätzen, die Ungleichbehandlung durch das Leben als gerecht zu bezeichnen, einer altbekannten Ansicht des 1%, könnte die Kapitalmacht plötzlich um Worte ringen. Der Markt hat die Ungleichheit seit Generationen durch Verweise auf die Chancen gerechtfertigt und das Mantra des Wachstums wiederholt, das, so lautete das Versprechen, allen zugute käme. Das war vermutlich immer schon weniger eine Aussage mit Wahrheitsanspruch als Propaganda, denn wie die Finanzkrise vor wenigen Jahren und die von krasser Ungleichheit geprägte Erholungsphase danach unmissverständlich gezeigt haben, profitieren in den modernen kapitalistischen Ländern der Welt seit Jahrzehnten fast ausschließlich die Superreichen von den Einkommensteigerungen. Dass diese Tatsache an sich schon eine Krise des gesamten Systems darstellt, ist nicht nur eine Botschaft des grassierenden, sowohl rechts als auch links angesiedelten Populismus, der sich in Europa und den USA seit der Finanzkrise breitmacht, sondern spiegelt sich auch im Skeptizismus und den Selbstbezichtigungen wider, die von den höchsten Türmen des freien Marktes zu hören sind. 2016 veröffentlichte der Internationale Währungsfonds, IWF, einen Artikel mit der Überschrift »Neoliberalismus – zu viel versprochen?« Ausgerechnet der IWF. Und Paul Romer, der spätere Chefökonom der Weltbank, legte dar, dass die Makroökonomie, die wissenschaftliche Grundlage des Kapitalismus, im Grunde ein reines Gedankenspiel sei, ähnlich wie die Stringtheorie, und keinerlei Anspruch mehr darauf habe, die Vorgänge der Realwirtschaft zutreffend zu beschreiben. 2018 bekam Romer den Nobelpreis verliehen. Er teilte sich die Auszeichnung mit William D. Nordhaus, der bei der Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels Pionierarbeit geleistet hat. Obwohl er Wirtschaftswissenschaftler ist, spricht sich Nordhaus für eine CO2-Steuer aus. Aber eine niedrige. Der Preis, den er für optimal hält, würde immer noch eine Erderwärmung um 3,5 Grad zulassen. Im Augenblick halten sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels noch in Grenzen. In den USA lagen die Kosten 2017 bei geschätzt 306 Milliarden Dollar. Doch die schlimmsten Einschläge stehen uns noch bevor. Und wenn das Wachstumsversprechen in der Vergangenheit als Rechtfertigung für Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Ausbeutung genutzt wurde, wird es in der nahen Klimazukunft als Salbe für viele weitere Wunden dienen müssen. Katastrophen, Dürren, Hungersnöte, Krieg, weltweite Migrationsbewegungen und das politische Chaos, das diese auslösen. Und dabei verspricht der Klimawandel so gut wie kein Wirtschaftswachstum. In weiten Teilen der Welt, die am schlimmsten betroffen sind, würde die Wirtschaftskraft sogar sinken. Das Ausmaß unseres heutigen Glaubens daran, der Mensch könne solchen Katastrophen etwas entgegensetzen, ist ein Erbe des jahrhundertelangen Wohlstands, der auf der Nutzung der fossilen Brennstoffe gründet. Die Könige im Mittelalter glaubten nicht, sie könnten sich durch Wirtschaftswachstum von der Pest oder Hungersnöten befreien. Und diejenigen, die im Schatten des Krakatau oder in Pompeji lebten, gingen nicht unbekümmert davon aus, sie könnten einen Vulkanausbruch überstehen. Aber das Herunterschrauben der Erwartungen an die Zukunft könnte sich möglicherweise als noch wichtiger erweisen als der schrumpfende Wohlstand in der Gegenwart. Und wer unter Kapitalismus nicht nur das Wirken der Marktkräfte versteht, sondern auch die quasi religiöse Verehrung des Freihandels als gerechtes und sogar perfektes soziales System, muss zumindest damit rechnen, dass große Veränderungen bevorstehen. Denn die vorhergesagten wirtschaftlichen Schäden sind, wie gesagt, enorm. 551 Billionen Dollar bei 3,7 Grad Erderwärmung. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir bis 2100 23% des weltweiten Einkommens einbüßen. Das ist deutlich mehr als in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Und 10-mal so schlimm wie in der Finanzkrise vor wenigen Jahren, die uns immer noch zu schaffen macht. Und all das wäre dauerhaft. Ein System, das einen derartigen Niedergang übersteht, ist schwer vorstellbar. Ganz unabhängig von seiner Größe.